jetzt kommt, wisst ihr bestimmt.
Der Podcast von Thomas und Thomas.
Nein.
Na gut, der von Maurer und Schick.
Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo wir in der Sommerpause mit Menschen sprechen, die in den Medien sind, über die gesprochen wird. Und heute haben wir zwei österreichische Ikonen zu Gast. Der eine ist einer der reichweitenstärksten Podcaster in Deutschland, in einer sehr nischigen Nische, aber ich glaube, dort schmeckt's. Und der zweite ist, ich würde sagen, gemeinsam mit ihm ein Mensch, der hat den Deutschen erst Genuss beigebracht. Ein ganz herzliches Servus, Willi Schlögl und Johannes Schellhorn. Ich freue mich unglaublich, dass ihr euch schon mit einem Spritzer hingesetzt habt und euch Zeit nehmt für uns beide.
Servus, grüß euch, Thomas und Thomas. Wir freuen uns auch sehr. Danke für die Einladung.
Und es ist, ist Sommerzeit, da kann man sich mal einen weißen Spritzer auch schon am frühen Nachmittag einverleiben.
Einfach um den Kreislauf zu stabilisieren.
Richtig. Und viel trinken, wenn es heiß ist, ist immer ein guter.
Und das kommt ja auch immer auf die Mischung an. Wir trinken ja fast nur Sommerspritzer, dass man immer schön hydriert bleibt.
Aber ist es nicht so in Teilen der Steiermark, wo du ja herkommst, dass der Begriff Sommerspritzer anders definiert wird als sonst wo?
In der Steiermark sagt man Mischung generell. Ne?
Generell, ja. Aber... Wir gehen jetzt nicht in die Details. Wollt ihr darüber sprechen, welchen Wein ihr im Sommer zum Spritzer empfehlt, wenn wir da gleich mal. Also wir haben noch gar nicht gesagt, ihr habt natürlich, wer es nicht weiß, einen Wein-Podcast. Also eigentlich vorrangig einmal der Willi. Also vielleicht in der Reihenfolge, welchen Wein für den Spritzer und dann was macht ihr eigentlich?
Ja, Wein für den Spritzer ist ein grüner Veltliner vom Fritz Wieninger. Dadurch, dass wir sehr viel Spritzer trinken und vor allem noch mehr Spritzer verkaufen, machen wir mit Wieninger Fritz immer ein Projekt. Das ist vom Nussberg, so ein bisschen die jüngeren Reben und die Randanlagen, und das ist ein fantastischer Grundwein, und ein guter Grundwein macht einen sehr guten weißen Spritzer.
Und ich glaube, man kann sagen, wir haben die Spritzerkultur in Berlin eigentlich eingeführt. Ne?
Also wir heißt verkaufen euch Spritzer und nicht Weinschorle?
Nein, ich finde Weinschorle ist ganz, ganz
widerlich. Willst du was trinken, was Weinschorle hat?
Eigentlich nicht, aber ja.
Ja, und vor allem auch, wie es gemacht wird. Die nehmen dann immer irgendeinen säurelosen Wein und schütten oben ein bisschen Wasser drauf. Ganz wichtig beim Spritzer, immer zuerst das Wasser, dann der Wein. Immer eher vielleicht ein neutralerer Wein mit einer hohen Säure, dass das Ganze frisch ist.
Und Vollgaswasser. Der Deutsche trinkt am liebsten Mediumwasser. Mhm. Und Spritzer mit Mediumwasser, das ist zum Abgehauen.
Zum Fierswaschen in Wirklichkeit.
Muss das ein natürliches Mineralwasser sein oder habt ihr da auch keine Berührungsängste mit diesem Sodawasser, das ja eigentlich eher versetzt ist?
Soda ist sogar cooler. Wenn das Wasser neutral schmeckt, dann ist es Sodawasser, da ist da überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ich bin immer wenn ich nach Österreich heimfahre, dann finde ich immer, das Beste ist dieses Föster mit der schwarzen Koppen. Das ist Vollgaswasser, was untrinkbar ist. Aber für den Spritzer ist es
extra spritzig, heißt das, glaube ich.
Bombe!
Ja, und wenn wir gerade nicht Spritzer trinken, dann arbeiten wir hinter unserer Schank in der Freundschaft, nicht? Die haben wir jetzt seit 8 Jahren. Ist eine der lustigsten Weinbars Deutschlands, würde ich mal sagen. Und ja,
machen wir bei mäßiger Konkurrenz. Lustiger Weinbars Deutschland.
Ja, in Deutschland. In Berlin jetzt eher so Naturweinbars, würde ich sagen. Es kommen jetzt wieder einige, aber sonst deutschlandweit gibt es schon ein paar gute.
Genau, also da tut es ja wieder was. So. Also wir vor 8 Jahren aufgesperrt haben, wir haben deshalb einen Weinbar aufgemacht, weil es eigentlich nichts mehr gegeben hat. Es hat nichts mehr, also keine Plätze mehr gegeben, wo du einfach hingehen kannst und ungezwungen Geld für Wein ausgeben, der halbwegs was taugt.
Ja. Das war... Meistens musst du in ein Sternenlokal gehen und dir dann unfreiwillig so 6 bis 8 Gänge-Menü reinschrauben.
Das Eckschießen ist immer.
Damit du eine gute Flasche Wein kommst.
Ja, und das, da sagt dann der Sparschwein auch irgendwann einmal Hallo.
Ja,
und die zwei persönliche Nachträge. Ich bin ein Anhänger des Gelb-Muscatella-Spritzers im Sommer. sehr viel bei der Gelegenheit auch droppen. Und bei aller Liebe zur Umwelt, keine Papierstrohhalme, weil das nimmt die Kohlensäure. Weil das auf dem rauen Papier setzt die Kohlensäure ab und der Spritzer raucht viel schneller aus. Also kommt drauf an, wie schnell man trinkt, aber mein persönlicher Abrat, Papierstrohhalme im Spritzer.
Ich glaube, Papierstrohhalme sollte man generell abschaffen. Nicht nur für den Sprit. Aber auch immer ohne Eis ist ganz wichtig. Keine Eiswürfel. Das raucht den Spritzer nämlich auch schneller aus.
Was haltet ihr von diesen Trends, ab und zu mal ein bisschen Minze oder eine Limette reinzugeben?
Naja, wenn es vorher nicht schmeckt, dann kann es nur besser werden.
Stimmt, das war immer der Klassiker in den Studentenlokalen, wo du gemerkt hast, ah, der Spritzer Retorten bestellt man schon vorsichtshalber mal so, ja, entschuldigen Sie, lieber Kellner in der Wartburg-Kultuskeller, sonst was auch immer in Graz, schmeißen Sie nachher Orangen eine, weil ansonsten Schädelweh ist morgen eh schon, aber es könnte jetzt wenigstens passen.
Ja.
Ich glaube, wenn viel Gemüse in einem Getränk ist, dann spricht es immer für schlechte Ausgangsqualität. Ne?
Ja, stimmt, entweder ist es ein Minestrone oder ein Spritzer, hast du völlig recht. Was ihr ja auch macht, beziehungsweise der Willi, der ist da der Haupthost, der Johannes ist allerdings so etwas wie Stamm. Gast, es gibt den Podcast Terroir und Adiletten. Da habt ihr ab und zu mal prominente Menschen zu Gast und redet mit denen über Wein. Ihr bierstellt ja immer ordentlich was, wie wir hier am Land sagen. Und ihr habt aber auch Fachexperten dort, wo ich sagen muss, wirklich Lob an Curly und dich. Ihr schafft es dort, über Dinge zu sprechen, von denen sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, keine Ahnung haben, wenn sie das erste Mal in einen Podcast reinkippen. Aber ihr schafft es dort, Wissensvermittlung zu machen, ihr schafft es dort, Genussvermittlung zu machen und auch wenn man sie überhaupt nicht auskennt, so wie ich mir jetzt in sehr, sehr vielen Fällen dazu zähle, als doch ab und zu vorbeischauender Hörer oder vorbeihörender Hörer, man ist unterhalten von euch und das gefällt mir. Wenn die Leute über Physik, Klimawandel, politische Tendenzen oder sowas unterhaltsam sprechen, könnten wir das über Wein machen, könnte ich glaube, da könnte die Welt wirklich ein besserer Ort sein. Also wirklich ein fettes Shoutout. Wir stellen es natürlich auch in die Shownotes rein, weil man nicht jeder weiß, wie man Terroir schreibt. Und Adiletten ist ja auch ein Wort, das spricht man in der Regel eher aus, als dass man es niederschreibt.
Terror und Buletten wäre Plan B gewesen. Aber vielen Dank, dass du...
Das zweite Leben von RAF-Terroristen, die irgendwo einen Würstelstand aufgemacht haben, oder wie?
Ja, genau, das ist wie bei euch. Ich kenne mich auch nicht aus bei Politik, aber bei euch ist immer unterhaltsam.
Wenn ich es richtig verstanden habe, war ja die ursprüngliche Idee von Terroir und Adiletten, dass du als Mann vom Fach agierst und der Rapper Curly, der schon erwähnt wurde, eigentlich der ist, der keine Ahnung hat. Jetzt hast du ihn aber schon so angelernt, dass der überall mitdiskutiert. Musst du irgendwann einmal einen anderen Rapper finden?
Vielleicht, aber beim Curly ist es so, dass er sich jetzt nach 5 Jahren Podcast immer noch nicht auskennt beim Wein. Er trinkt nur teurer.
ist wie bei unseren Stammgästen.
Genau, wir haben ihn zur Etikettentrinkermaschine erzogen irgendwie. Nein, ich glaube, die Themen gehen nicht aus und es ist ja immer gut, wenn er sich ein bisschen besser auskennt, weil dann ist für mich so ein Gespräch auch interessanter. Aber es kann natürlich schon sein, dass wir vielleicht irgendwann einmal wechseln. Curly hört ja jetzt nicht zu. Nein, Spaß. Aber ja, ich meine, solange die Gäste nicht ausgehen und solange das alles unterhaltsam und lustig bleibt, ist das super. Zu Beginn dachte ich ja, wir schaffen nur 2 Jahre und dann haben wir mit allen Weinpersönlichkeiten im Dach gesprochen. Aber es gibt schon immer wieder mehr. Es gibt auch manchmal zweite Teile und dann gibt es auch Leute aus anderen Branchen, mit denen man sich super unterhalten kann über Wein, weil ja Gott sei Dank viele Leute dem Wein nicht abgeneigt sind. Und somit ist es immer frisch und unterhaltsam eigentlich.
Es gab halt ja gerade ein paar deutsche Rapper, die in einer Umstrukturierungsphase sind und die Marschiertrogen der frühen Karriere gerade versuchen abzusetzen. Vielleicht findest du in dem Pool wen.
Könnte mal fragen, mit Haftbefehl oder so. Das wäre vielleicht.
Ja.
Ich glaube, der wird alles wegstürzen und hätte nicht viel zu sagen. Das wäre vielleicht dann irgendwann langweilig. Aber ihr habt schon mal eine super Folge über Kanye West gemacht. Vielleicht könnt ihr mit einer mal eine englische Folge machen.
Und das ist total arg, das ist die ganzen, das kommt so ein bisschen von die Basketballer aus der NBA, die trinken alle wahnsinnig gut und posten es immer sehr fleißig auf Instagram und dadurch fangen jetzt auch die ganzen, diese ganze popkulturelle Blase fängt an, dass sie richtig teuer Bordeaux und teuer Burgund trinken, aber oberstes Regal.
Vom Fußball hat man auch gesehen, David Beckham, ein Mann des guten Geschmacks, hat sich jetzt auch einen Rotwein in einem Zalto-Glas im Stadion reingedonnert. Also es ist eine gute Entwicklung, glaube ich.
Es war ja eigentlich im frühen Rap war Roderer Crystal, wie man gesagt hat, praktisch hat dazu gehört, also wie die Goldkette und der idealerweise nicht einmal Joint, sondern eine ausgehöhlte Cohiba, die dann mit was anderem gefüllt wird. Ist das reine Marken? Also würdest du meinen, dass diese frühen Gangster-Rappers aus den 90ern tatsächlich zu Röderer Kristall gekommen sind, weil sie sich durch 100 Champagner durchgekostet haben und dann gefunden haben, na, der schmeckt mir am besten?
Ja, schaut am geilsten aus.
Es war die goldene Flasche unter Preis natürlich, nicht? Also schmeißt die Fuffis durch den Club und so war das irgendwie, so hat man in jedem Video gesehen, die Flasche schimmert schön gold. Und das war ja damals eine lustige Geschichte, weil der Monsieur Rousseau, der Besitzer von Kristall, also von Röderer, hat damals gesagt, er ärgert sich über das Ganze, dass sein Kristall verspritzt wird und so weiter, in so Gangster-Rap-Videos. Daraufhin hat, ich glaube, Katja macht, Armand de Brignac.
Jay-Z.
Ja, genau, Armand de Brignac, das hat dann Jay-Z gekauft, das war dann auch eine goldene Flasche, das Produkt an sich, nur zu genießen mit viel Orangen, wenn wir vorher schon gesprochen haben. Und die haben dann 30% des Marktanteils in Amerika getauscht. Also Kristall ging wahnsinnig nach unten, weil die Rapper sind alle auf den Schlips getreten und daraufhin gab es dann mehr Armand de Brignac als Kristall in der Branche. Also man sieht, es geht nicht um den Geschmack.
Und dann ist es ein bisschen wie bei uns, so, du fängst halt an mit Sprudel und wenn sie dann irgendwann ein satt getrunken hast, dann geht es halt irgendwann zum Weißwein und halt auch zum Rotwein. Und genauso ist es bei die Rapper jetzt.
Ihr habt ja schon einmal ganz kurz eure Party-Freundschaft angesprochen. Ich war mal tatsächlich dort mit einem Freund. Es ging allerdings eher darum, dass wir da seine Hochzeit vorbesprochen haben. Deswegen habe ich mich nicht so irgendwie ums ganze Surrounding gekümmert. Mir ist nur in Erinnerung, die Berliner Dependance der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also der FAZ, die ist ja bei euch drüber gewesen, oder ist es vielleicht auch noch, ja?
Genau.
Daher möchte ich jetzt einmal ganz kurz mit einem Vorurteil aufräumen oder es vielleicht auch von euch bestätigen lassen. Kann es sein, dass Journalisten einen stärkeren Zug drauf haben als andere Berufsbranchen? Habt ihr das so unter eurer Gästeschaft beobachtet oder kommen die jetzt doch nicht so oft zu euch runter?
So oft kommen die nicht, ehrlich gesagt.
Na, und wenn sind es eher die Journalisten vom anderen großen Verlagshaus in der Stadt, die öfter kommen, die haben allerdings schon einen sehr großen Zug drauf.
Die haben einen richtigen
Zug. Die aus dem goldenen Gebäude.
Genau, die aus dem goldenen Gebäude.
Von der dunklen Seite, könnte man auch sagen.
Aber trinken die? Also für all jene Menschen, die jetzt behaupten, wir verbreiten da Fake News, es gibt den wunderbaren Podcast Boys Club, wo auch so, sagen wir jetzt mal, männliches Machtgehabe innerhalb des Springer-Konzerns dargestellt wird. Also wir imaginieren jetzt nicht nur, da gibt es dokumentierte Erzählungen dazu, dass das halt eher, sagen wir mal so, Boys Club halt einfach ist. Und da ist auch immer wieder im Raum gestanden, dass es halt schneit im April. Bei euch aber sagt ihr, na, die kommen rein, was trinken die dann? Haben die wenigstens ordentlich auch die Firmenkreditkarten mit dabei oder zahlen die gleich mit der Visitenkarten? Wie ist das bei euch?
Nein, wir kassieren da schon gleich ab. Also bei vielen wissen wir auch ganz lange nicht, was die machen, muss man dazu sagen. Also es ist so, man kennt so die erste Reihe der Journalisten, die kennt man vielleicht nur irgendwie, aber dann dahinter sind Redaktionen und da weiß man dann oft gar nicht, wer das irgendwie ist. Aber so, wenn die halt regelmäßig kommen, dann lernt man sie jetzt schon kennen und dann tauscht man sie ja aus und ja.
Und ich glaube, die Leute funktionieren ja immer ganz gut durchs Anfüttern. Ne? Die starten einmal mit einem leichten grünen Veltliner oder so, weil es halt einfach eher gegen den Durst ist. Aber wenn sie das nächste Mal kommen, darf es dann vielleicht interessanter sein. Und dann baut man so ein bisschen ein Vertrauensgefühl auf. Und dann kann man natürlich auch interessantere Sachen verkaufen.
Also man muss es vielleicht so dazu sagen, die Freundschaft ist einfach ein Platz. Wir haben Montag bis Freitag offen. Wir sind im Zentrum von der historischen Mitte in Berlin. Berlin hat kein Zentrum per se. Also es gibt in Berlin keinen ersten Bezirk, aber es hat eigentlich jeder Bezirk seinen eigenen ersten Bezirk. Und da sind wir drin. Und man kommt eben zu uns und man kann bei uns einen Wein für 30 Euro trinken, man kann bei uns einen Wein für 10.000 Euro trinken. Und da ist also das Spektrum dementsprechend sehr groß. Ja.
Zwei Fragen in dem Zusammenhang. fallen euch Persönlichkeiten des Journalismus oder der erweiterten Medienbranche, die ihr lieber nicht bedienen würdet? Wenn ja, sagt ihr denen das oder leidet ihr still? Und das andere ist eben, wie, wenn wir dann bei den Rappern schon waren, wie wichtig sind Etiketten, gerade beim Stichwort Boys Club, oder wie wichtig es ist, gibt ja auch, man hat das immer sozusagen den russischen Kunden im obersten Segment auch gesagt, dass die mit dem Zeigefinger über die Preise fahren und dann einmal das Teuerste nehmen.
Also um die erste Frage vielleicht zu erklären, ich sehe mich in der Funktion als Wirt eher politisch neutral, das heißt, ich versuche natürlich jedem Gast die gleiche Aufmerksamkeit zu geben, außer Stammgästen, denen gebe ich mehr Aufmerksamkeit.
So wie in der die haben das erarbeitet.
Genau. Und
leistungsorientierte Klassengesellschaft.
Genau, richtig. Und ja, natürlich tut man sich manchmal schwerer vielleicht, aber trotzdem ist jeder willkommen in einem Wirtshaus. Ich glaube, das ist ja der Grundprinzip eines Wirtshauses, dass jeder Mensch zu jeder Zeit Öffnungszeit willkommen ist und willkommen sein soll, solange er konsumiert und Geld da lässt und freundlich ist. Und die zweite Frage, ich glaube, Etiketten werden länger wie wichtiger, weil auch durch das Medium Instagram war es noch nie so interessant, Labels zu posten oder sich irgendwie damit auszudrücken, jetzt was Teures zu trinken. Es gibt auch manchmal Gäste, die fotografieren die Flaschen vom Nachbarn und stellen es dann in den eigenen Feed, um irgendwie ein bisschen mehr zu posen.
Und die Labeltrinkerei, das ist total spannend. Das ist vor allem bei die Naturweine ist das noch viel mehr als die klassischen Trinker. Also der Bordeaux-Trinker, der ist meistens auch zu alt, dass der das noch checkt, dass er jetzt irgendwie sein Lafite Rothschild noch fotografiert und auf Instagram einstellt. Aber wenn du da irgendeinen Orgen Nischenscheiß aus Spanien hast, wo vielleicht nur draufsteht, dass es nur 326 Flaschen gibt von dem Jahrgang, das wird dann sofort, da ist die Flasche noch gar nicht offen.
Oft ist der Upload schon drauf. Beim Servieren schon Servierstopp, weil die Gäste die Flasche schon vorher fotografieren wollen oder während dem Öffnen und dann, nein, jetzt nicht bewegen, ich muss ein Foto machen, gleich auf Instagram stellen. Also Label trinken ist schon extrem wichtig. Vor allem, was du gesagt hast in dem Boys Club, also wenn man jetzt so alte weiße Männer von 30 bis 50 anspricht, die noch alle irgendwie ein Handy bedienen können oder ein Handy bedienen wollen, dann ist das schon sehr, sehr wichtig geworden. Es sind ja jetzt auch beim Guide Michelin gerade die Sterne für Weingüter vergeben worden, die wahrscheinlich das Dümmste, was jemals erfunden wurde, in Wirklichkeit. Aber ich weiß nicht, der Guide probiert es halt auch irgendwie selber neu zu erfinden. Ich glaube, das war ein Griff ins Klo. Man sieht das jetzt auch, Bundes gerade bewertet worden und ja. Fragezeichen über Fragezeichen.
Und bei den Gästen, da gibt es natürlich, also es gibt immer die Pflegeleichten und die eher anstrengenden, und das ist ganz, ganz unabhängig von der Profession. Das ist aber bei uns immer ein ganz großer Vorteil, weil dadurch, dass wir zwei sehr unterschiedliche Charaktere sind, die mit noch mehr verschiedenen Leuten viel besser umgehen können, schieben uns wieder. Wir schieben uns die Beinhaut zu.
Also ja, es gibt dann Dialoge wie: Willi, nimm du den Öfertisch, sonst lege ich dem Trottel eine auf.
Ja, genau, und umgekehrt.
Das ist sogar ziemlich
akkurat. Akkurat. Akkurat, und genauso. Und dadurch. Decken wir da schon ein Spektrum ab, das relativ breit ist. Also es kommt ganz, ganz selten vor, dass wir da irgendwen, dass wir irgendwann mal Stopp sagen und das geht nicht, weil es geht eigentlich immer sehr gut und es geht auch so gut, dass es für alle drumherum geht. Das ist ja eigentlich immer das Wichtige. Also ich glaube, man muss in einer gastronomischen Atmosphäre vor allem aufpassen, dass nicht ein einzelner Trottel die Stimmung für alle kippt und für alle hast auch für die anderen Gäste. Und das beobachtet man oft in Restaurants, dass einfach einen hast, der alle abzieht. Das kennen wir sehr gut in Schärfen, glaube ich.
Meistens ein Herr in den besten Jahren, der mit unserer Stimme Weinfehler reklamiert.
Ja, genau so richtig, der schon alles getrunken hat. Und bei uns ist das sowieso sehr sensibel. Ich meine, der Herr Maurer war ja bislang noch nicht da.
Ich weiß, ich bin nicht. Berlin ist ja wenn Sie mal die U6 außer verlängern nach Berlin, gern.
Eigentlich haben wir ja nur eine Schank, die 26 Meter lang ist und so oval mitten im Raum steht. Und da merkt man halt ganz schnell Stimmungen, wie die kippen können, weil halt jeder mit jedem irgendwie interagiert. Und da muss man dann schon schauen, dass man die Stimmung immer hochhält und immer eine gute Stimmung macht. Und eben dann, wenn ein Trottel dabei ist, dem das dann auch sensibel zu erklären.
Und man hat halt den Vorteil, so Schank ist wie so eine Burgmauer. Man hat immer so ein bisschen eine gewisse Distanz, die kann der Gast nicht überwinden. Und man im Regelfall. Und dadurch ist es halt so ein ganz anderer Habitus, den man irgendwie mit Gästen pflegt.
Machen wir mal für die jüngsten Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen an Karriereknigge von euch beiden. Der Johannes hat ja einen Nachnamen, den man in Österreich kennt, Schellhorn. Das heißt, du bist einfach Gastrofamilie. Dein Papa ist der hinlänglich bekannte Staatssekretär mittlerweile. Willi, du warst mit 17 Jahren schon Jungsommelier. Ich habe mir da beim Durchlesen deiner Biografie gedacht, okay, ausgezeichneter Jungsommelier mit 17 Jahren. Gibt es diesen Job überhaupt noch, dass man mit 17 Jahren sich professionell betrinken darf oder zumindest Alkohol mitkonsumieren darf als, keine Ahnung, in der Ausbildung dann ja wahrscheinlich, da muss es irgendwie, ich habe immer gedacht, das widerstrebt allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschutzgesetzen, die wir so in Österreich hätten.
Na, das ist total super. Also die Sommelier-Ausbildung in Österreich, die ist prinzipiell sehr gut. Und das macht total viel Sinn. Also diese Jungsommelier-Thematik, das hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun, aber man darf ab 16 Wein trinken und dann kann man sich da praktisch schon mit einschreiben und irgendwie dort so damit zu beginnen. Und das macht eigentlich relativ viel Sinn, weil was man durch solche Ausbildungen vor allem mitbekommt, ist ein sehr bewusster Umgang mit dem Thema. Mhm. Also da geht es nicht darum, dass man sich irgendwie aufs Wifi setzt, einmal in der Woche und sich am Mittwoch von 10 bis 3 ansauft, sondern du lernst sehr viel, du lernst vor allem schmecken und du lernst vor allem das sehr bewusste Umgehen mit Alkohol. Hat mir schon geholfen. Ich meine, dann in weiterer Folge ist jetzt, wie es in Deutschland ist, weiß ich gar nicht so genau, aber in Österreich, glaube ich, ist es so, dass wenn du die Ausbildung fertig machst, dann zahlt deinen ersten Entzug die Krankenkasse. Weil es als Berufskrankheit gilt und man merkt es als in die Biografien. Das ist so, alle die halt irgendwann drinstehen haben, sie waren halt Sommelier, dann gehen sie halt im Handel und dann verkaufen sie irgendwann Mineralwasser. Dann weiß man schon, wo das halt nicht so gut funktioniert hat.
Man, dort haben wir beim interessanten Aspekt auch, es handelt sich ja auch um eine, wenn auch legale Droge. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Serie über Wein gemacht und habe all den vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch die Frage gestellt, hätten wir so viel Trara drum machen und so viel Geld dafür ausgeben, im Zweifelsfall, wenn es nicht betrunken auch machen würde. Also man kann es lang über die Subtilität und die Aromenvielfalt und den Dings über Wein, aber wenn man nicht an Spitz kriegt, würden wir, ich meine, ich weiß, in Asien gibt es einen ähnlichen Kult um Tee, also eigentlich einen größeren, dagegen ist das, was wir in Europa mit Wein aufführen, vergleichsweise Kindergarten, aber wie seht ihr dieses Verhältnis?
Ja, saufen mal 5 Oolong-Tee, das ist, das fährt auch ordentlich ein.
Also ich glaube, ohne Rausch geht es natürlich nicht. Das ist so, also wichtig ist, glaube ich, dass der Rausch im Hintergrund bleibt und nicht die erste Geige spielt, dass man nicht Wein trinkt, dass man rauschig wird, sondern das gehört halt dazu. Und ich meine, was macht geselliger als ein kleines Reischerl? Und man vergisst ja auch ein bisschen die Sorgen so. Und man sitzt lässig beieinander. Wein ist ja auch immer zum Teilen da. Also ich hätte ein Problem damit, wenn ich so wie viele, wie man oft sieht, allein vor dem Fernseher daheim sitzt und sich eine Flasche Wein aufmacht, weiß ich jetzt nicht. Aber solange Wein eine gesellschaftliche Rolle spielt und Menschen zusammenbringt und interessante Gespräche erregt, dann ist das Beste. Und das geht ohne Rausch.
Ich finde es auf der anderen Seite ganz oft, also ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ist es nicht oft das Problem, dass du irgendwann fett bist? So, ich meine, wenn man es dann so übermerkt, so nach der ersten, zweiten, dritten Flasche, dass man merkt, so, eigentlich hätte ich jetzt schon noch Bock auf noch eine, aber ich kann nicht. Ich kann nicht mehr.
Ich habe immer schon gesagt, ich hätte gern einen Reset-Knopf.
Voll geil, ich genauso.
Also wo man sich dann sozusagen wieder auf das Niveau vom ersten Achtel einpegelt. Es gibt in den Baron Münchhausen-Geschichten gibt es einen alten Offizier, der durch eine Kriegsverletzung eine Silberplatte im Schädel hat. Und immer wenn der Nutten fett ist, klappt er die Klappe auf, der Alkohol entweicht und er kann weiter trinken. Das ist mir immer recht reizvoll erschienen. Aber es
also eigentlich ist es ja schade, dass die Traube so viel Zucker produziert, nicht? Weil Weine mit so 6 bis 8 Alkohol wären super, weil dann könnte es noch mehr verkosten an einem Abend. Weil irgendwann muss man sagen, also ein österreichisches Sprichwort sagt ja, ein erwachsener Nordburgenländer braucht circa 3 Flaschen für einen gescheiten Rausch. Lässiger wäre natürlich, wenn du 6-7 verkosten könntest, weil meistens trinkst du ja auch so Themen. Du fängst an mit Sprudel, dann gehst du über Weiß auf Rot, vielleicht noch ein bisschen an Siersen. Und wenn du dann verschiedene Sachen probieren willst, sind das halt unglaublich viel Weine. Und dann musst du entweder ein paar Sachen wegschütten oder halt schon frühzeitig zu Bett gehen. Und beides macht keinen Spaß.
Und das macht wieder so die Geselligkeit dann wieder spannend, wenn du dann auch die Größe der Runde erweiterst und du bist dann 7, 8 Leute, da kriegt jeder noch einen ordentlichen Schluck aus der Flasche und man kann viel mehr durchspülen.
Ja.
Wie steht es eigentlich zu diesem Thema alkoholfreie Weine? Die sind ja immer stärker im Kommen und ich merke, meine Güte, da verziehen sich Augenbrauen zueinander. Ich habe ja ein Schmerzthema offenbar angesprochen.
Nein, gar nicht. Das ist so, das ist, ich finde das alles okay, aber das ist alkoholfreie Weine, so wie vegane Wurst. Das gibt es nicht. Eine Wurst ist aus Fleisch und ein Wein ist mit Alkohol. Das sind entalkoholisierte Weine und das Entalkoholisieren ist dann also ein bisschen das Thema. Also es wird, ohne jetzt zu technisch zu werden, aber du destillierst den Alkohol aus. Das heißt, du horst das Ganze so lange auf, bis der Alkohol weg ist und oder bis der Alkohol überbleibt und der Rest weg ist. Und dadurch wird es immer geschmacklicher, ein bisschen zart, süß und bitter.
Die meisten Erzeugnisse, ja, muss man auch sagen, die ähneln Wein, aber es ist bei weitem nicht so gut. Also das, was bis jetzt produziert worden ist. Und wir verkosten ja sehr viel auch. Und ja, wie der Johannes gesagt hat, eigentlich ist es voll für den Hach. Ne? Weil man darf ja dann auch, es fällt ja, also das ganze alkoholfreie Thema fällt ja ins Weingesetz. Und weil es entalkoholisiert ist, darf man natürlich auch keine Lagen draufschreiben und keine Herkunftsbezeichnungen. Und somit ist das Thema irgendwie, weil Wein hat für mich immer einen kulturellen Hintergrund und sollte eigentlich die Herkunft zeigen. Und wenn das dann auch nicht mehr draufstehen darf und wenn es dann einer so schmeckt, ist es schwierig.
Was es aber gibt, ist nämlich, was ich da viel spannender finde, sind so die Alternativen, also diese ganzen Proxys. Ebenso so Fermentationsgeschichten, Kombucha gibt es komplett alkoholfrei, was super, also was richtig Spaß macht und richtig Bock macht. Säfte, die so ein bisschen neu gedacht werden, gibt gerade zu Südsteiermark ein paar ganz spannende Beispiele und sowas ist dann immer für die
nicht gut. Aber an und für sich ist das Thema nicht schlecht, weil es ja auch Menschen gibt, die vielleicht durch Gastritis oder andere Krankheiten oder Frauen, die schwanger sind, gerade keinen Alkohol trinken können, aber halt einfach dieses Weinerlebnis mitmachen wollen. Und wenn man dann vielleicht auch neue Leute wieder in die Weinbranche reinziehen kann durch ein alkoholfreies Thema, ist das natürlich auch okay. Also ich habe da jetzt nichts dagegen. Das Einzige, was mich anekelt, muss man wirklich sagen, ist, wenn dann Tankglaszüge aus Süditalien kommen mit Arschlochtrauben, die dann da entalkoholisiert werden und dann steht deutsches Erzeugnis drauf, da geht man das Gimpfte auf. Weil Wein gibt es eh schon viel zu viel. Ja. Es wurden ja in den letzten Jahren so viel Wein ausgepflanzt und heute rennen sie alle vor einer Krise. Vielleicht hätte man Wein dort einfach stehen lassen sollen, wo Wein hingehört, nämlich an steile Hänge oder möglichst steile Hänge, wenn ich jetzt von Deutschland spreche und dort, wo Weinkulturland ist und nicht alles, was im Flachen steht, zu betonieren mit Weinreben, die eh keinen Charakter haben. Also wie gesagt, davon gibt es schon genug und dann holt man noch billigere Trauben aus dem Ausland und verkauft es dann als deutsches Erzeugnis, alkoholfrei oder entalkoholisiert, wie sie eigentlich heißt. ja, da geht man das Gimpfte auf.
Es gibt so eines der bestverkauftesten Weine, der bestverkauftesten Weine ist in Deutschland ist ein Schaumwein aus dem Hause Rotkäppchen. Und Rotkäppchen wirbt damit, dass es die besten Trauben aus Europa sind.
Ja, da sieht man richtig den Weinscout über die Hügel der Toskana gehen und wirklich nur einzelne Perlen nehmen, damit das wirklich
richtig ist. Ich habe jetzt aber, muss ich sagen, vor kurzem ein Erzeugnis probiert, entschuldige noch vorher, was wirklich gut war, das darf man vielleicht da droppen, das war Hard Hills aus der Pfalz, muss man sagen, das schmeckt echt sehr ähnlich. Das wird auch nicht vakuumverdampft, sondern geht durch eine Membran, somit bleiben da mehr Aromastoffe hängen in dem Erzeugnis und das war echt trinkbar, muss man sagen.
Ja, und Kombucha-technisch finde ich, ist das Beste, was es gerade am Markt gibt, vom Clemens Gold, das ist ein Sternekoch aus dem Hausruckviertel. Das Hausruckviertel, da habe ich selber erst schauen müssen, wo das genau ist. Da fährt man nicht vorbei, wenn man nicht will. Und der macht irrsinnig tolle alkoholfreie Kombucha auf Oolong-Basis.
Ich möchte einmal noch kurz auf ein Eingangsthema zurückkommen. Ihr habt gesagt, ja, ihr seid eine renommierte Bar in einem gehobenen Umfeld für Leute, die ein bisschen Geld in der Tasche haben für dieses Hobby. Das Thema Etikettentrinker hatten wir, also wo man sagt, ja, es gibt die zwei Varianten, also die Oldschool, du kommst in einer dicken Oberklasse-Limousine und bestellst einen großen französischen Namen. Oder die Youngsters, die sich dann eben um die Limited Editions aus vollkommen unbearbeiteten Gärten und so weiter reißen. Also Status wird auf jeden Fall mitkonsumiert. Also es geht nicht nur darum, was schmeckt man, sondern auch was Hobby, was kann ich mir leisten. Das ist, glaube ich, bei allem, wo ein bisschen mehr Geld im Spiel ist, immer so. Aber wo sind so eure Grenzen? Also unter welchem Verkaufspreis kann man einen Wein nicht anständig herstellen? Und ab wo zahle ich eigentlich nur mehr das Marketing und nicht mehr unbedingt die Qualität? Also wo dass ein Wein um 1.500 Euro nicht um 10% das besser ist, es auch um 50, glaube ich, ist einleuchtend. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es, sich zumindest in Richtung dieser 1.500 zu bewegen, zumal 50 Euro für Flaschenwein schon etwas ist, woran die meisten Leute für narisch erklären würden.
Also wir reden von Einkaufspreis bzw. von Verkaufspreis für den Endverbraucher.
Endverbraucher.
Also in der Weinakademie ist schon ein bisschen her, aber da hat der Willi Balanik einmal zitiert, der teuerste Wein, also wirklich mit der wertigsten Flasche, mit dem teuersten Kork aus dem schwierigsten Terroir, kostet in der Herstellung zwischen 20 und 30 Euro. Und da bist du dann schon wirklich top-notch wahrscheinlich. Also es kommt jetzt darauf an, auf welchen Grund, wie viel der Grund kostet. Ja, also das ist ja auch verschieden. Aber ich glaube, in der Herstellungsbasis ist es dann das teuerste vom teuersten. Und alles darüber hinaus ist Angebot und Nachfrage. Also das ist dann nur mehr vom Markt reguliert. Und ich muss sagen, ja, wir probieren natürlich auch sehr teure Flaschen, weil es ja dazugehört. Und oft ist es dann sehr entmystifizierend, weil du dann schon einmal eine 600-Euro-Flasche am Tisch hast, die dir dann gar nicht schmeckt. Aber gibst du es dann zu, dass dir nicht schmeckt?
Und ich tue mir schwer. Vielleicht lügt man sich auch selbst in den Sack, weil man sich ja denkt, boah, das kriege ich nie wieder. Ich möchte jetzt das Maximum aus diesem Erlebnis machen und deswegen will ich, dass es mir gefällt.
Man ist ja selber ein Opfer des Markts, weil mir fällt das schon auf. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe am meisten Freude mit Weinen, die ich um 15 bis 20 Euro einkaufe und die mir richtig wegblasen, weil man denkt, wow, das ist jetzt eine richtig coole Erfahrung, da passt die Säure, Tannin, Länge, alles super. Und dann machst du mal einen Burgunder auf, der halt ein paar Hunderter kostet. Und Burgund ist sowieso schwierig, weil ich glaube, dass gerade so Saftigkeit, Tannin, Säure, du brauchst im Burgunder optimales Trinkfenster, dass das alles zusammenpasst. Und wenn das halt nicht passt, dann hast du 600 Euro ausgegeben für Flaschen, was du jetzt denkst, super, jetzt sitze ich im Restaurant, habe 600 Euro für die Flaschen ausgegeben und ich muss mir die jetzt über die nächste Stunde selber schönreden, weil eigentlich schmeckt es mir nicht. Sie hat aber auch keinen offensichtlichen Fehler. Und dann ist man selber das Opfer, weil man sich denkt, super, jetzt hast du eine Flasche Rousseau bestellt und sie pfeift nicht. Hurra.
Aber auf Insta schaut es was gleich.
Winzer, ja, gibt's, Winzer der generiert Follower.
Ich würde auch nie zugeben, dass die Flasche nicht ist.
Was sind so eure Limits? Was würdet ihr für einen Wein bezahlen, außer du bist bei einer Verkostung eingeladen oder so? Was sind so die Obergrenzen, wenn man jetzt Profis und aber gleichzeitig nicht einen Geheimtunnel zum Dagobert-Dagschen Goldspeicher, Geldspeicher gegraben hat? Bis wohin steht es dafür? Oder gibt es Lieblinge, wo du sagst, na gut, da beiß ich in einen sauren Apfel, aber einmal im Jahr würde es oder sowas?
Naja, es geht ja dann nochmal einen Schritt weiter, weil das ist natürlich dann, man kann sich dann natürlich auch schönreden und sagen, es ist eine Wertanlage, und wenn es mir irgendwann einmal schlecht geht, dann verkaufe ich die Flaschen und kann dann mal Miete zahlen und nochmal und zweimal am Tag warm essen.
Aber ich glaube, da haben sie ein paar verspekuliert. Ja. Weil ganz viel von den Weinen in so dieser Hochphase in den 90ern, das liegt ja alles nur in klimatisierten Lagerhäusern in Rotterdam oder sonst wo. Und gerade bei Frankreich, Bordeaux und so weiter verfallen ja jetzt gerade die Preise. Das ist ja oft ganz viel davon gekauft worden, weil es so lang so eine stabile Wertanlage war, wo die meisten Wertpapiere nicht mitkennen. Und da platzt gleich die Blase, Fragezeichen.
Ja, ich rede vom kleinen Endverbraucher wie du und ich, die so ein paar Flaschen im Keller haben und dann hier und da wieder eine Flasche bergen und die dann gemeinsam aufmachen. Na, und da ist dann schon so. Also ich glaube, die teuerste Flasche, die ich mir jemals gekauft habe, war Flaschen Latache, die mir bei einer Steigerung geblieben ist. Also Latache von Romane Conte, und die hat irgendwie 10 Jahre gekauft und die hat vor 10 Jahren die kostet irgendwie 1.000 €. Die habe ich auch immer noch, genau aus dem Grund, wenn man dann immer denkt, also dann denkt man, gleich ganz schlecht geht. Und das ist ja dann, das ist ja dann auch wieder so eine Geschichte, dass der Willi gesagt hat, Latache sei deshalb so teuer, weil es eine Monopollage ist. Der Manfred Klimek hat einmal gesagt, bevor man das Geld bei Romane Conti für die anderen Lagen rauswichst, wo es bessere gibt, dann sollte man ein bisschen mehr auf den Tisch legen und irgendwie Latache und Romane Conti, die zwei Monopols irgendwie trinken. Und Romane Conti ist halt nicht ausgegangen, aber für Latache hat es gereicht. Und da so, aber ich finde eigentlich die Königsdisziplin, der Weingüter sind immer die Basis. Und wenn die Basis gut ist, dann ist der Rest meistens nicht zwider. Und wenn man sich gerade anschaut, wenn wir uns erst geredet über Grüne Veltliner, wie viel Schrott an Basis Grüne Veltliner auf dem Markt ist, dann sagt das eigentlich sehr viel darüber aus, wie Wein gemacht wird teilweise. Basis Riesling ist genau dasselbe Thema
in Deutschland. Ihr habt gerade die Wertanlagen angesprochen. Jetzt reden wir mal nicht über Otto Normal Trinkerinnen und Trinker, sondern schon darüber, dass es in der Steiermark vor allem auch, aber auch in anderen Teilen Österreichs in den letzten Jahren zum Trend geworden ist, von vermögenden Personen sich einfach einen Weinhügel zu kaufen und dann halt den Winzer dort weiterarbeiten zu lassen, industrielle Anwälte, wer auch immer halt gerade ein paar Millionen übrig hat, hat das in den letzten Jahren gemacht. Wie beobachtet ihr diesen Trend, dass es da immer mehr Entkoppelung von der Eigentümerschaft des Weinbergs und von den Menschen gegeben hat, die wirklich dann mit den Weintrauben arbeiten?
Es gibt da ein großes Vorbild, und das sind so, das ist eine Gruppe von so Wall Street Boys, die haben einen Fonds gegründet und die machen das relativ clever. Ich glaube ja ziemlich nachhaltig, weil die nehmen dann sehr viel Geld in die Hand und kaufen dann in der Burgund von Prestige-Lagen, wo der Quadratmeter dann oder der Quadratmeter Weinberg dann schon einiges mehr kostet wie in der Steiermark, eine Reihe und verpachten das am Winzer für 1 € für 100 Jahre und kriegen dafür 50% der Produktion aus dem jeweiligen Deal. Und da macht das dann schon Sinn. Also die kennen sich dann irgendwie mit Beaumar von Romier niederblauen und der Romier hat ein paar Flaschen mehr Grand Cru, die so heiß wie wir vielleicht abstauben.
Das war bei Vietti auch so ein Thema.
Und bei Vietti Monvillero ist der Service an
dieselben. Man muss halt sagen, dass leider in der Vergangenheit auch die Grundpreise in diversen Gebieten so nach oben geprügelt wurden, dass sie halt für Winzer nichts mehr leisten können oder wenig, und dass auch in jedem Land die Erbschaftsfolge unterschiedlich ist. In Frankreich, da haben wir ganz unglückliche Erbgesetz, oder Erbschaftsfolge, und dann hast du halt nicht mehr die Möglichkeit, als Tochter, Sohn einer Familie den ganzen Betrieb zu übernehmen, weil du das andere auszahlen musst und weil die Flächen auch immer geteilt werden. Und wenn du jetzt böse Geschwister hast und die verpachten dann an große Firmen, dann hast du halt nicht mehr die Möglichkeit, die Weine selber auszubauen, was auch schwierig ist. Und deshalb finde ich sowas gar nicht so blöd. In der Steiermark sehe ich es ein bisschen verschieden. In Wien ist es übrigens verboten, soweit ich weiß.
In Wien ist nur verboten, dass man dann die Weingärten bebaut, weil das ist nämlich dann, ja, das ist nämlich dann die Geschichte. Also wenn es ein guter Weingarten ist, dann bitte kauft sie haben, verbaucht sie haben und dazu mit was wollt, solange er irgendwie bestehen bleibt und häufig so ordentlich bewirtschaftet wird. Wenn es irgendein Kartoffelacker ist, ja, da muss man sich halt entscheiden, ob man da irgendwann das nächste geschissene Chalet drauf baut oder nicht.
Aber vielleicht einmal noch zurück, weil du gesagt hast, ja, so Romane Conti, der größte Name vielleicht überhaupt in der Weinwelt, die sind ja auch wirklich sehr, sehr klein. Also auch wenn jetzt, sagen wir, bei 30 Euro Einsendeschluss ist oder 40 in der Gestehung, da ist so wenig da, dass natürlich die Preise raufschmeißen, wenn die ganze Welt, zumindest die Weininteressierte, einmal zumindest so wie du eine Flasche hast, einmal was davon getrunken haben will. In Bordeaux verhält sich es ja umgekehrt praktisch. Also auch die großen Namen, Petrus und so weiter, haben ja hunderttausende Flaschen. Da ist es ja wirklich nur der Name, der die Exklusivität gibt. Und natürlich muss man halt irgendwie darauf schauen, dass die Qualität nicht komplett abfällt. Aber das ist ja schon... Da gibt es ja unfassbar viel. Ich glaube nicht, dass es in Österreich ein Weingut gibt, das so groß ist wie die großen, großen, raren vermeintlich Namen aus dem Bordeaux.
Jein. Also im Bordeaux ist es nicht so, dass da nur der Name zählt, sondern wie du gerade gesagt hast, Petrus zum Beispiel schon auf einem sehr, sehr berühmten Plateau in Pomerol. Wenn man mal dort war, sieht man das. Und die Böden sind da auch sehr, sehr speziell und ich glaube, deswegen schmeckt Petrus so ein bisschen anders als die Nachbarn. Also die haben schon auch ihre eigenen Terroirs und ihre Subklima da. Allerdings ist das halt schon größer. Aber was denn, wenn du jetzt zum Beispiel schon Dom und Tom bist und du produzierst in einem guten Jahr 450.000 von deinem Grand Vin, also vom Erstwein, und 2,5 Millionen Leute hätten gerne 12er Kisten, dann ist das relativ wurscht. Ne? Es geht natürlich schon um Bekanntheit auch. Ne? Und das haben sie halt damals geschafft, bei der Weltausstellung 1855, ihre Namen anständig zu vermarkten und die ganze Welt narrisch drauf zu machen, was die produzieren. Und davon leben die auch heute noch. Aber da halt die Weinwelt halt ein bisschen differenzierter ist, wie du vorher angesprochen hast, die Blase bereits geplatzt. Ja?
Das ist wie im Kleinen, wie auch ganz Wien, eine Kiste Singerriedel vom Franz Hirzberger. Das geht ja dann auch meistens nicht aus.
Oder Malberg.
Ja. Weil ich kenne eine schöne historische Anekdote, so die praktisch das allererste Label und praktisch das erste Weinmarketing ever, also davon abgesehen, dass gewisse Gegenden beliebt und bekannt davor schon waren, aber es war also im Barock, da gibt es die Tagebücher des Samuel Pipps, das war ein hoher Marineoffizier, der seine Tagebücher verschlüsselt geschrieben hat, weil es waren politisch sehr gefährliche Zeiten, eine der wenigen Innenaufnahmen dieser Zeit, die es gibt aus England, und der war auch ein wahnsinniger Karrierist. Die Tagebücher sind sehr lustig, weil er komplett schamlos ist und sich eigentlich genau als den opportunistischen, immer ein bisschen geilen, statusbewussten Aufsteiger beschreibt, der er war. Und dann schreibt er eben, es gibt einen neuen Wein und den haben alle getrunken. Und er schreibt ihn Haubryn, also B-R-Y, es ist Chateau Aubryon. Und das macht ihn narrisch, er hat so viel zum Tun, dass er nicht in diese eine Schenke kommt, wo sie diesen Haubryn verkaufen. Und eine Woche später mit einem hörbaren Seufzer bleibt er. Endlich war er dort und hat den Haubryn auch getrunken. Es war sehr, sehr gut, aber damit war sozusagen sein Anschluss an die Londoner Society seiner Zeit endlich wiederhergestellt.
Ja, aber genauso ist...
Der erste Wein, der unterm Chateau-Namen jemals verkauft wurde.
Lustig. Genauso funktioniert es bis heute.
Und so klar ist dann Romane Conti gar nicht, wenn man es mit den Preisen jetzt irgendwie...
Ja, Romane Conti macht auch 3000 Flaschen.
Nein, mehr.
Nein.
Nur Romane Conti.
Romane Conti.
Geburtenjahr vom 6000.
Und damit, also die Flasche Romane Conti, man kriegt das auch nicht endlos, also man kann da nicht hinfahren und sagen, laut einen Zwölfer. Und somit hat sich das Ganze dann irgendwie, hat sich also diese ganze Diskussion verselbstständigt sich dann immer sehr schnell.
Mach dich raus, ein Star.
Ja.
Wir haben ja schon ein bisschen über Naturweine, Instagram und das Gleiche gesprochen. Wie geht es denn euch eigentlich mit diesen neuen Trends, die ab und zu mal aufkommen? Seid ihr da immer vorne mit dabei? Ich persönlich habe mal an mir selber beobachtet, als Orange-Weine irgendwann mal ein großes Thema waren, habe ich mir gedacht, alles muss man auch nicht mal kosten. Dann war ich mal in Slowenien, habe es bei Movia irgendwie gesehen, Ljubljana, und dann habe ich mir gedacht, wenn der es hat, dann her damit. Bin also auch Victim of Consumption.
Aber hat es da geschmeckt? Das ist ja die
Frage. Nein, das Problem ist, es waren nicht die erste Flaschen, es hat schon geschmeckt alles.
Movia ist schon gut. Der alle Tristan, der hat die größten Hände der Welt. Das ist ein Wahnsinn, der Typ. Ich glaube, also als dieser Trend Naturwein, ist jetzt schlimm zu sagen, Trend Naturwein, aber als das Ganze halt aufkam und immer größer wurde, glaube ich, gab es natürlich, aber das war sicher bei der normalen Weinherstellung das Gleiche, wahnsinnig viel Mist am Markt, weil alle wollten halt irgendwie einen Naturwein produzieren oder ein konservativer Betrieb, der dann sagt, ja, wir machen jetzt auch einen Naturwein oder so. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile schon eingependelt und ich glaube, alle Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, wollen am Ende ein gutes Glas Wein und kein komplett fehlerhaftes. Nicht? Also wenn es dann mäuselt oder irgendwie komische chemische Reaktionen in einem Wein gibt, weil die Gärung verschissen ist, dann ist das schlecht. Und das passiert halt natürlich, wenn du komplett ohne Zusatzmaterial arbeitest, kann das passieren, weil du keine kontrollierte Temperatur bei der Gärung und so weiter hast oder kein perfektes Traubenmaterial, weil davon geht ja alles aus. Und dann ist sowas schwierig, aber ich glaube mittlerweile, und wir beide stehen, glaube ich, genauso für wirklich guten Geschmack im Glas, gibt es wahnsinnig viele, die hervorragende Naturweine machen. Vor allem, also ich muss jetzt generell einmal eine Lanze brechen für unser Heimatland Österreich. Ich glaube, es gibt selten ein Land, die so eine Heterogenität in der Weinproduktion haben, mit so einem bombastischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kriegst alles und ich meine, natürlich beschweren sich jetzt Leute, dass der Moritz für sein Blaufränkisch für die Lutzensburger Alte Reben mittlerweile 80, 90 Euro verlangt. Aber das muss er tun, um endlich international auch mal bemerkt zu werden als großer Produzent oder als großer Wein.
Du kannst generell, es gibt kein anderes Land mehr, wo du für ein gewisses Geld die Qualitäten im Top-Segment kriegst. Also wir haben zuerst gesagt, Hirzberger Singeredel, ich meine, sagen wir uns ehrlich, das kostet ein bisschen über 100 Euro bei Wein & Co. Und ist der beste Riesling aus Österreich. Schau mal, was der beste Riesling aus Deutschland kostet oder was der beste Riesling aus dem Alsace kostet. Die lochen darüber, dass wir das Zeug so billig verschleiern.
Ja.
Und aber natürlich, also, ich habe auch den Eindruck, dass die ganz, ganz bizarren Dinge, die so am Anfang der Natural Wine Welle ausgeschenkt wurden, ernsthaft. Das, auf sowas bin ich schon lange nicht mehr gestoßen, wo man wirklich sagen muss, mit Erz, bitte was anderes.
Aber voll geil, wenn man da noch Flaschen hat, die kann man super für jedes Fehlerweinseminar immer noch hernehmen.
Ja, das für sowas ist praktisch, ja. Aber es ist, ich habe auch eine gewisse weltanschauliche Spaltung, oder ist es so ein wie Fußballfan Rapid Austria Antagonismus-Phänomen. Ihr habt ja beides in der Bar. Ich kenne sozusagen aus beiden Lagern auch Produzenten und ich bin irgendwie so eine ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen eine verdächtige Figur, weil ich beides mag und wertschätze und da gibt es ja eigentlich ganz harte Fronten oft. Also, ja, wobei als Produzent sehe ich es nochmal anders, das ist wie Künstler, du musst überzeugt sein, dass du der Einzige bist, der das richtig macht, aber irgendwie ist das schon so ein bisschen in Fraktionen zerfallen.
Ja, eigentlich machst du alles richtig, weil am Endeffekt geht es um Wein und wie wir vorher gesagt haben, um Geselligkeit und Beisammensein und ob das jetzt Naturwein ist oder konservativ hergestellter Wein, ist am Ende wurscht. Das tut allen, also jeder befruchtet das andere Lager irgendwie, weil das haben wir auch gemerkt, wie viele junge Leute angefangen haben mit dem Naturweinthema plötzlich Wein zu trinken und dann kannst du die er ja dann anzüchten, dass er dann irgendwann was Gescheites trinkt. Sei es jetzt auch gescheiter Naturwein, also egal. Aber ich glaube, zu Beginn war das Thema so interessant, weil es halt einfach mal anders geschmeckt hat und nicht immer das Gleiche. Und oh mein Gott, ich kann die Unterschiede blind jetzt nicht erkennen zwischen Grünem Veltliner und Grauburgunder. Und ich glaube, das hat junge Leute einfach angezipft. Und weil Naturwein halt so anders geschmeckt hat, teilweise auch so vordergründig war und vielleicht fehlerhaft, egal, aber man hat was anders geschmeckt, man hat ein anderes Mundgefühl gehabt und das hat wahnsinnig viel Leute in die Weinblase hineingeschwappt. Und mit denen kann man jetzt arbeiten und das finde ich super. Und auch die Produzenten, ich mein, schau dir die Steiermark an mit der Gruppe Schmecke das Leben, das sind mitunter die besten Naturweine der Welt.
Und wenn man davon ausgeht, dass der Wein, dass wir nicht in Labels trinken und also nicht in Kategorien trinken, sondern mal prinzipiell schauen, ob das gut schmeckt und ob das fehlerfrei ist und ordentlich gemacht, dann spricht ja nichts dagegen, dass man beides trinkt. Also sowohl von der Naturweinseite, dass man dann, keine Ahnung, sich drüber traut und irgendwelche Bordeleser sauft oder vice versa.
Ich finde es halt nur schade, wenn es oft so Fundamentalisten gibt, wie es gibt, und du hast scheiß pH-Werte, weil du ein schwieriges Jahr hast und du sagst, na, du schwefelst deinen Wein nicht, du schwefelst ein partout nicht. Und dann hast du halt am Ende Mäusebrühe, ja, weil du halt eigentlich nur Angestellter der Natur bist als Winzer und du kannst halt die Jahrgänge nicht verändern. Und wenn es dann halt ein bisschen Schwefel braucht, dass der Wein stabil ist, dann tun halt einige. Es kommt ja keiner um, wenn ein bisschen Schwefel, ja. Aber immer von Haus aus zu sagen, nein, null, und dann hast du die ganze Zeit noch komische Weine, weiß ich jetzt nicht.
Das ist kurz, Dolmetsch-Maus ist tatsächlich ein Weinfehler, das heißt so. Maus ja. Oder Meiseln, die chemische Verbindung kann ich dazu jetzt nicht hersagen.
Ja, genau. Das ist, wenn es ein Maus kann man nicht riechen, also ich nicht, aber wenn du einen Wein am Gaumen hast und schluckst, das ist eher ein retronasales Gefühl, dann kommt so was Malziges wieder hoch und das zahlt sich.
Entschuldigung, malzig klingt zu appetitlich. Also es hat mir mal ein Gastronom am Kosten und sagt, der hat am Maus, das gibt es nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich bin, also zu merken, probiere mal. Und das hat dermaßen nach toter Maus geschmeckt, oder zumindest so, wie man es vorstellt, dass ich mir gedacht habe, da bin ich froh, dass ich keine Eule bin, weil ich würde es nie wieder in den Mund.
Ich finde immer, das ist so, wenn man Rosen mäht und dann den Rosenmäher irgendwie hinter der Leiten so auslädt und drei Tage später wieder vorbeigeht und das ist so in der Sonne und das leicht feuchte Gras, das fängt so zum Fermentieren, das feiert ihr es nicht. Genauso schmeckt Maus.
Das stimmt eigentlich.
Das waren jetzt Erkenntnisse, die hat man auch bei Terroir und Adiletten in den letzten 5 Jahren so nie gehört, wie ich zumindest jetzt einmal. Und dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Meine Herren, ich finde es auch super, dass ihr für die zuhörenden Personen von Maurer und Schick jetzt noch verkündigt habt, all jene, die bis zum österreichischen Nationalfeiertag in eure Bar in Deutschland kommen, die kriegen mit dem Codewort Maurer und Schick 10% Rabatt auf ihre Rechnung. Stimmt das?
Auf einen Mäuselnwein.
Auf einen Mäuselnwein, sehr gut.
Wir schicken euch dann die Rechnung.
Ja, das ist cool. Ich glaube, das ist die erste Rabattaktion, die überhaupt jemals kommt. So
genau.
Wenn man mit seinem Stehplatzflieger fliegt und ein gutes Fassungsvermögen hat, ist der Flug fast schon wieder herinner.
Schnell, ja.
Cool, fragwürdig, aber ja.
Aus mehreren Gründen fragwürdig, aber bevor wir jetzt das Firmenbudget noch weiter nach unten drehen, sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Seid ihr dabei noch beim Spritzer geblieben oder haben wir jetzt noch eine Weinempfehlung für unsere Leute, wo ihr dazwischen schon weitergemacht habt, ungemerkterweise unsererseits?
Ja, wenn ihr schon das Loblied des österreichischen Weins singst, könnt ihr es ja noch kundenorientiert 2, 3 Tipps geben.
Ja, also ich behaupte ja, dass Blaufränkisch die beste Rebsorte der Welt ist.
Du hast es tätowiert. Man sieht es nicht, weil wir im Podcast sind, ja, aber du hast eine Blaufränkisch-Traube tätowiert.
Da werde ich auch nicht mehr wegkommen von dem Thema. Das begeistert mich und das schmeckt mir besser als jeder Burgunder, ehrlich gesagt, in jeder Blindprobe. Und deshalb würde ich sagen, und da nenne ich jetzt gar keine großartigen Produzentinnen und Produzenten, weil das ist alles, was aus dem Burgenland kommt, ziemlich gut. Jetzt auch in der Steiermark übrigens. Christoph Bolz, ein sehr guter Blaufränkisch. Und ja, einfach ein bisschen durchprobieren. Aber mehr Mut zur Heimat und mehr Mut zu eigenen Rebsorten wäre schön. Vor allem zu Rotwein. Gekühlt auch im Sommer sehr herrlich.
Ja. Ja, ich möchte noch einen gelben Muscatella nennen, den man entweder so trinken kann oder verspritzen. Gross und Gross Mizzi. Kleines Geld, super Wein. Sommer perfekt. Ansonsten würde ich gerne im obersten Spektrum antreten. Lutzmannsburg, alte Reben, der nicht mehr so heißen darf, 2023 von Roland Wenig, ist wirklich gut.
Hat zwar dieses Jahr keine Prüfnummer bekommen, immer doch darüber diskutieren wir auch kurz, aber vielleicht ist das eher ein Wutthema.
Ah, hat sich der Thomas Maurer schon mal ausgelassen drüber, aber das verlinke ich noch einmal in den Episoden. Und natürlich der ganz wichtige Hinweis, den wir eigentlich schon voran hätten stellen sollen, drink responsible, und wenn es dann mit den Öffis haben oder gehen es zu Fuß haben oder trinken es von mir aus auch daheim in einer geselligen Runde, wenn Sie derjenige sind, der dann nicht weitergehen muss. Ja,
in diesem Sinne.